Danke, ihr Lieben, für die schönen Liebeslieder, Liebeslieder zu unserem wunderbaren Schöpfergott. Liebe ist, wer kennt das nicht aus den Zeitungen der letzten Jahrzehnte, so kleine Cartoons mit so dicklichen, gezeichneten Wesen, die dann immer so Herzchen vor Augen haben. Und dann gibt es so nette, schöne Sprüche. Liebe ist, ich weiß gar nicht mehr so genau, was da stand, aber zum Beispiel, wenn der Mann seiner Frau morgens früh den Kaffee ans Bett bringt. Ja, Liebe ist. Aber in der Realität wissen wir, dass Liebe manchmal gar nicht so leicht ist. Harte Liebe ist die Überschrift der letzten Wochen über den Predigttexten. Harte Liebe. Warum ist Liebe manchmal so hart? Ich denke, das hat ganz viel damit zu tun, dass wir so völlig unterschiedlich sind. Sobald 10, 20, 100 Leute zusammenkommen, kommen verschiedene Kulturkreise zusammen. Unterschiedliche Gewohnheiten, unterschiedliche Lebensart. Unsere Herkunft ist unterschiedlich. Einige von euch kommen aus dem Osten Deutschlands, andere aus dem Süden, aus ganz anderen Ländern vielleicht. Und das bringt schon eine Unterschiedlichkeit mit sich. Erziehungsstile. Wir sind ganz unterschiedlich erzogen worden. Einige von uns anti-autoritär, andere mit einer gehörigen Portion hinten drauf. Und das macht das mit uns. Wir haben unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Interessen. Und der größte Unterschied ist, ich bin ein Mann. Und meine Frau ist kein Mann. Birgt Konflikte in sich. Unsere Persönlichkeit ist so verschieden durch die ganzen Prägungen, die auf uns zugekommen sind. Und dann sind da noch die Lebenserfahrungen. Gute Lebenserfahrungen, die uns gut getan haben, die uns wunderbar geprägt haben. Schöne Beziehungen, gute Begegnungen, aber auch die anderen Lebenserfahrungen. Verletzung, Ablehnung, Niederlagen, Krankheiten. All diese Dinge prägen uns. Und dann haben wir auch noch verschiedene religiöse Hintergründe. Ne? So die klassischen, katholisch, evangelisch, die weniger klassischen, pietistisch, charismatisch, ganz unterschiedlich. Und da sollen wir einander lieben. Ganz schön hart, Jesus, was du da von uns forderst. Und dann hat Gott auch noch seinen Teil dazu beigetragen. Er hat uns nämlich ganz unterschiedlich geschaffen, verschiedenst begabt. Und das lesen wir dann in dem Text, der vor meinem Predigttext kommt, in Korinther 12. Ich habe da ein paar Ausschnitte. Korinther 12, die Verse 12 bis 13, 18 bis 22 und 25 bis 26. Und ich lese uns diese Verse mal aus der Hoffnung für alle. So wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder ein Leib bilden, so besteht auch die Gemeinde Christi aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zu einem Leib, ganz gleich, ob wir nun Juden oder Griechen sind, Sklaven oder Freie. Alle sind wir mit demselben Geist erfüllt. Deshalb hat Gott jedem einzelnen Glied des Körpers seine besondere Aufgabe erteilt, so wie er es wollte. Was für ein sonderbarer Leib wäre das, der nur einen Körperteil hätte. Aber so ist es ja auch nicht, sondern viele einzelne Glieder bilden gemeinsam den einen Leib. Darum kann das Auge auch nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ihr seid total überflüssig. Vielmehr sind gerade die Teile des Körpers, die schwach und unbedeutsam erscheinen, besonders wichtig. Unser Leib soll eine Einheit sein, in der jedes einzelne Körperteil für das andere da ist. Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit. und wird ein Teil geehrt, so freuen sich auch alle anderen daran. Also wir sind auch so unterschiedlich, weil Gott uns so unterschiedlich gemacht hat. Er vergleicht das mit den Körperteilen, Hände, Füße, Augen, Ohren. Unterschiedlicher könnte das ja gar nicht sein. Und das birgt Konflikte in sich. Und dann, habe ich jetzt noch gar nicht vorgelesen, weil das nicht Thema des Tages ist, hat Gott uns auch noch geistliche Gaben gegeben. Und interessanterweise streitet sich die Kirche besonders über diese gottgeschenkten Gaben. Ja, wie kann das denn sein, sagen wir dann, dass der eine von sich sagt, er kann prophetisch reden und der andere soll vielleicht sogar Kranke heilen und das bringt uns in Konflikte. Also Konflikte entstehen auch da, wo Gott uns beschenkt, unterschiedlich beschenkt, weil wir vielleicht eine Gabe nicht besitzen. Und was liegt dem Menschen nahe? Er vergleicht immer. Das kann ich nicht, das habe ich nicht, das ist mir suspekt, so funktioniere ich nicht, das verstehe ich nicht, diese Erfahrung habe ich nicht gemacht. Und wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht habe, dann kann das nicht sein. Sehr suspekt. Sehr suspekt. Wenn wir aber verstehen, dass diese Unterschiedlichkeiten Gott gegeben sind, dann fangen wir vielleicht an, auch Wert zu schätzen und uns auszustrecken nach dem anderen und selber nicht so sehr wichtig zu nehmen. Wir sollen nicht nur gut funktionieren im Miteinander, dass die Glieder ineinander wachsen oder aneinander sind und gut koordiniert etwas hervorbringen, sondern wir sollen das Wesen Gottes widerspiegeln. Und da kommt die Liebe ins Spiel. Und da möchte ich jetzt den Text aus 1. Korinther 13, 1 bis 3 vorlesen. Wenn ich in allen Sprachen der Welt, ja mit Engelszungen reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie eine dröhnende Pauke und klingende, wie heißen die Dinger? Tamburin, lärmende Tamburin. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt. Wow, das sind die Charismatiker, würde man so sagen, was die nicht alles wissen und glauben. Aber dann steht hier, aber habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich allen meinen Besitz den Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Also das heißt, selbst intellektuelle Fähigkeiten, die klügsten Köpfe der Welt oder geistliche Erkenntnisse, die besten theologischen Weisheiten, großer Glaube, Großzügigkeit bis ans Limit, und sogar Opferbereitschaft, bis hin, dass ich mein Leben opfere, bringt ohne Liebe absolut gar nichts. Wow, das ist erstaunlich, weil das ja alles gute Taten sind. Alles Dinge sind, wo man denkt, wow, die Weisheit, diese Fähigkeit, das Wort Gottes auszulegen, diese Kraft, diese Hingabe. Aber das Wort Gottes sagt, aber haben wir die Liebe nicht, ist das alles unnütz. Ohne Liebe dienen diese Eigenschaften nur unserem eigenen Ego und sind ein Nährboden für Überheblichkeit und Streit. Und dann kommen die Verse, die uns sagen, was Liebe ist, die jeder von euch schon zigmal gelesen hat und zigmal für sich in Anspruch genommen hat. dass du so von Jesus geliebt bist. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht zerbissen. Sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe ist immer bereit zu verzeihen. Stets vertraut sie. Sie verliert nie die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Wow. Aber wo stehe ich an diesem Punkt? Und ich merke, dieser Anspruch der Liebe, den kann ich nicht gerecht werden. Ich bin nicht aus mir heraus in der Lage, so zu lieben, wie das der erste Korintherbrief sagt. Und trotzdem ist das das, was Jesus zu uns sagt. Und so lasst uns doch auch mal Jesus anschauen, wie er mit Menschen umgeht. Das Wort Gottes sagt ja, dass wir ihm ähnlich sind, dass wir, wenn wir Kinder Gottes sind, dass sein guter Geist in uns lebt und die Liebe Gottes in uns lebt und durch uns herausstrahlen möchte. Und ich denke da jetzt mal an Zachäus. Wer kennt von euch nicht Zachäus, diesen Geldeintreiber, Mr. Moneymaker, würde man heute wahrscheinlich sagen. Der war einer der Juden, der aber für die Besatzungsmacht der Römer gearbeitet hat und hat Geld von seinen eigenen Mitbürgern genommen. Und er ging nicht zimperlich damit um. Er hat nicht nur das genommen, was ihm zustand, sondern hat ordentlich betrogen, hat ordentlich in seine eigene Tasche hineingewirtschaftet. Aber warum war Zachäus so? Wir wissen das nicht, das Wort Gottes sagt uns das nicht, aber wir können ja mal überlegen, warum ist Zachäus so geworden? Die Bibel sagt, er war klein. Und vielleicht war das ja schon ein Grund, warum er von Kindheit an gehänselt wurde. Wenn Zachäus kam, der kleine, dicke Zachäus, und mit den anderen Kindern spielen wollte, alle kletterten auf den Bäumen, Zachäus kam da alleine nicht drauf. Und alle da, ach, der kleine, dicke Zachäus, geh lieber zu Mama, geh nach Hause. Das hat ihn verletzt. Er wollte doch auch groß sein, er wollte doch auch mit den anderen spielen und Held sein. Aber er konnte nicht Held sein. Er war klein, er war unscheinbar, er war ungeliebt. Vielleicht auch zu Hause hat der Papa erwartet, einen Zachäus-Sohn zu haben, mein Ältester, aus dem soll was werden. Der soll vielleicht auch mal Soldat werden oder Priester, keine Ahnung, was Zachäus sich gewünscht hat. Aber Zachäus, hey, aus dir wird nie was, du bist so ein kleiner Zwerg. Keiner beachtet dich. Zachäus, tut mir leid. Du taugst nichts in dieser Welt. Und dann war Laubhüttenfest. Und es wurde getanzt. Und die jungen Leute kamen zusammen. Mittlerweile war Zachäus schon Teenager. Und wenn es darum ging, einen Partner zu wählen zum Tanz, Zachäus hat sich nicht getraut. Er war schüchtern, weil er hat ja ganz wenig Anerkennung in seinem Leben erlebt. Er saß da. Und das Fest ging an ihm vorüber. Und auf einmal hörte er, heute ist Damenwahl. Und sein Herz pochte bis zum Hals, alles war am Pumpen. Ist da vielleicht jemand, der mich sieht? Ist da vielleicht jemand, der mich auffordert zum Tanz? Und jeder wurde aufgefordert. Und was denkt ihr, was mit Zachäus geschah? Nichts. Keiner hat ihn gefragt. Zachäus blieb alleine dort sitzen. Keiner hat sich um ihn gekümmert. Er war nicht geliebt. Nicht von seinem eigenen Volk geliebt. Und dann kam diese römische Herrschaft und hat solche Leute wie ihn gesucht, die bitter waren, die enttäuscht waren und haben ihn eingesetzt, um sein eigenes Volk auszupressen, finanziell auszupressen. Und das war Zachäus seine Stunde. Ab heute hatte er Macht. Er hatte Macht, die ihm gegeben wurde von einer höheren Instanz, von den Römern. Da konnten die Israeliten nichts gegen machen. Und er hat gesagt, so, ich zahle es euch heute heim. Aber innerlich war Zachäus weiter einsam und tief enttäuscht und zerbrochen. Er sehnte sich nach Liebe. Und dann hörte er diese Geschichten, die erzählt wurden. Jesus, Jesus, Jesus ist bei den Sündern, er kehrt bei den Sündern ein und aus. Der hat keine Berührungsängste, der heilt sogar Kranke. Und Zachäus dachte sich, kann er auch ein krankes Herz heilen? Und dann hörte er davon, dass er Leprakranke anrührte, Aussätzige, wo niemand in seinem Volk mit Kontakt haben wollte. Aber Jesus rührte sie nicht nur an, sondern heilte sie. Und dann hörte er diese Geschichte von der Ehebrecherin. Eine Frau, die auf frischer Tat ertappt worden ist, als sie Ehebruch begann. Und sie wurde vor Jesus gebracht, damit sie gesteinigt würde. Und dann lesen wir, wie Jesus zu dieser Frau, zu dieser Sünderin sagt, wo sind deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Mein Herr, antwortete sie, dann verurteile ich dich auch nicht, entgegnete ihr Jesus. Geh aber und sündige nun nicht mehr. Wow, das hat so viel Sehnsucht und Hoffnung in Zachäus freigesetzt, dass er dachte, diesen Jesus will ich sehen. Und er hörte, Jesus kommt vorbei, genau an dem Stadtteil, wo er lebt. Und was macht er? Er, der so viel unterdrückt worden ist und der jetzt endlich jemand war, der heimzahlen konnte, wollte unbedingt Jesus sehen. Aber weil er klein war, dachte er sich, egal was jetzt die anderen von mir denken, egal was meine ehemaligen Spielkameraden denken, ich zeig's ihnen jetzt, dass ich auf den Baum klettern kann. Mit letzter Kraft klettert er hoch, sitzt dort oben und möchte einfach nur Jesus sehen, von dem er so viele tolle Geschichten gehört hat, was endlich wieder Hoffnung in sein Leben gebracht hat. Und dann geschieht das Unglaubliche. Jesus geht nicht nur vorbei, sondern er schaut Zachäus an. Und dieser Anblick hat kein bisschen Verurteilung, kein bisschen Runtergucken, kein bisschen Anklage in sich. Als in die Augen Jesu anblicken, sieht er pure Liebe, pure Liebe. Und das lässt sein Herz schmelzen. Und dann sagt Jesus auch noch zu ihm, Zachäus, komm herab. Heute wird deinem Haus Heil widerfahren. Stellt euch das mal vor, so ist unser Jesus. Er wusste doch Bescheid, wer Zachäus ist. Wahrscheinlich hat er keine Geschichten gehört, aber göttliche Offenbarung hat ihn wissen lassen, wer Zachäus ist. Und trotzdem keinerlei Verurteilung. Heute ist deinem Haus Heil widerfahren. Komm herunter, Zachäus. Und Jesus hat innigste Gemeinschaft mit ihm. Und diese Annahme, diese Blicke aus Jesu liebenden Augen lassen Zachäus sofort all seine Sünden einfallen. Aber diese Sünden erschlagen ihn nicht mehr. Sondern er sagt, ich gebe sofort alles, was ich Unrecht mir angeeignet habe, gebe ich den Armen. Und was ich von den Leuten genommen habe, das sollen sie mehrfach zurückbekommen. Das ist sofort seine Antwort, weil er entdeckt hat, er bekommt etwas, was viel größer ist als jeglicher Reichtum. Er bekommt die Liebe Gottes umsonst. Wow, ist das nicht tief berührend? Und so geht Jesus mit Menschen um, mit der Prostituierten, die kommt, weil sie hört, Jesus wird von Pharisäern eingeladen. Und sie möchte doch auch diesen Jesus sehen. Und jeder weiß in der Stadt, sie ist eine Prostituierte. Und trotzdem geht sie diesen Schritt, der unglaublich ist, auch schon in damaliger Zeit. Sie geht zu dem Festmahl hin der geistlichen Elite. Sie öffnet die Tür und alle schauen sie an, die geistlichen Leiter des Landes. Und jeder denkt, was will die denn hier? Und wir kennen die Geschichte, wie sie zusammenbricht, wie sie weint, wie sie mit ihren Tränen die Füße Jesu wäscht, mit ihren Haaren die Füße trocknet und wie sie ihn mit Salb, mit Öl. Und die gläubigen Leute der damaligen Zeit sind entsetzt und denken sich, weiß denn Jesus nicht, wer sie ist? Aber Jesus schaut die Pharisäer an und sagt, ihr habt mir nicht Wasser gegeben, um die Füße zu waschen. Ihr habt mir keinen Kuss gegeben zur Begrüßung, die üblichen Formen der Gastfreundschaft damals. Ihr habt mir kein Öl gegeben, aber diese Frau hat mit ihren Tränen meine Füße gewaschen. Die Füße, ne? Die Füße waren ja so das Niedrigste in der damaligen Kultur. Sie hat mir ihre Liebe erwiesen. Und dann guckt er die Pharisäer an und sagt, wer viel gesündigt hat, wem viel vergeben worden ist, wem viel vergeben worden ist, der liebt viel. Und der Pharisäer versteht das nicht wirklich, denn in seinen Augen ist er ein gerechter Mensch. Aber er hat nicht realisiert, dass seine Sünde der Ablehnung, des Runterschauens auf andere, dass diese Sünde genauso groß ist wie die Sünde des Ehebruchs. Diese Herzenssünden von Neid, von Arroganz und Stolz sind genauso groß wie die Sünden der Prostituierten. Und auch er hätte wie diese Sünderin, wie diese Prostituierte umkehren können. Aber er tat es nicht. Und ich denke so an mein persönliches Leben, wenn ich so höre. Ich glaube, die Prostituierte, die war genauso wie Zachäus, so überwältigt von Gottes Liebe, von Jesu Augen, die sie nicht angeklagt haben, die nicht die Prostituierte in ihr gesehen haben. Und das hat sie so überwältigt, dass sie nur noch weinen konnte. Und ich erinnere mich, ich war ein junger Christ und dann war ich mal in einem Gottesdienst, da wurden auch Lieder gesungen. Und das hat mich so tief berührt. Nicht die Lieder, nicht die Texte, ich weiß gar nicht, worum es ging. Aber da war so viel Liebe Gottes in dem Raum. Ich habe geheult, Rotz und Wasser, ohne Ende, ohne Ende. Und mein Freund neben mir, der guckte mich nur an und dachte sich, was hat der denn? Ich hatte nichts, ich war berührt von Gottes Liebe. Und diese Tränen, die waren so habe ich das hinterher erklärt, als wenn der ganze Dreck aus meinem Herzen rausgespült worden sind. Die ganze Ablehnung, die ganze Sünde, die an mir getan wurde, die ich begangen habe, kam alles raus mit den Tränen. Und die Liebe und die Annahme Jesu hat mein Leben verändert. Was für eine Botschaft. Und ich möchte uns in zweierlei Hinsicht ermutigen heute Morgen. Die von euch, die diese Liebe Jesu noch nicht so erleben konnten. Die noch an dem Punkt sind, wo deine Lebensumstände dein Herz hart machen. Wo Furcht in deinem Leben ist, wo Ablehnung dein Leben ausgemacht hat. Und auf einmal merkst du, wie auch in deinem Leben Hoffnung wächst. Wow, so wie Zachäus Jesus erlebt hat, so wie die Prostituierte Jesus erlebt hat. Wenn so dieser Gott ist, dann möchte ich ihn auch erleben. Dann möchte ich ermutigen, sprich mit deinem Gott, sprich mit Jesus. Er spricht nämlich zu dir. Er sagt zu dir, komm zu mir, ich verurteile dich nicht. Komm zu mir, ich vergebe dir. Und jetzt geh weiter und sündige nicht mehr. Und wenn du aber trotzdem auf die Nase fällst, ich bin da und ich helfe dir auf. Und die andere Sache ist die unter uns, die schon lange Christen sind, die vielleicht so ein bisschen dazu neigen, ein bisschen wie Pharisäer zu sein, auf die herunterzugucken, die anders sind, einen anderen Frömmigkeitsstil haben, einen anderen Hintergrund haben, wo man vielleicht weiß, den ihr Leben ist auch nicht so ganz toll. Lasst uns nicht richten. Lasst uns nicht wie der Pharisäer herunterschauen, sondern lasst uns daran denken, wir sitzen alle im selben Boot. Keiner von uns ist anders und jeder von uns ist ein großer Sünder. Und wenn wir uns das eingestehen, selbst wenn wir schon 10, 20, 30, 40 Jahre Jesus nachfolgen, wenn wir uns dies eingestehen, dass wir nicht anders sind als der Alkoholiker, als die Prostituierte, als der selbstgerechte Businessman, dann bringt uns das auf unsere Knie. Und dann sagen wir, Herr Jesus, sei mir Sünder gnädig. Und dann werden wir entlastet von dieser ganzen Verletztheit und Schuld. Und er macht alles neu. Und dann können wir auch sagen, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Und dann lasst uns einander lieben. In unserer Unterschiedlichkeit. Wir werden an unsere Grenzen kommen. Es werden Konflikte entstehen. Und dann lasst uns diese Konflikte angehen. Miteinander reden. In dieser Liebe. Nicht übereinander reden. Dann werden wir ein Wohlgeruch sein für unsere Stadt. Für die Menschen, mit denen wir tagtäglich in Berührung kommen. Herr Jesus, und wenn wir sagen, sei uns Sündern gnädig, dann ist das kein Erflehen, sondern ein Wissen, dass du das gerne tust. Weil du alles getan hast, damit wir rein und heilig vor dir stehen dürfen. Du lebst in uns. Einige von uns wissen das schon bewusst, andere brauchen noch diese Erfahrung, dass du in uns leben möchtest. Aber danke, dass du ein nahbarer Gott bist. Danke für deine Liebe. Amen.